Kapitel 31. Sie blieben zusammen. Es gab keinen Grund, es nicht zu tun. Anders als alle Frauen seines Lebens, seine Mutter und Andi eingeschlossen, stellte Mariko ihm keine Fragen. Weder brauchte er Ingeborg vor ihr bloßzustellen, noch verlangte sie Zusicherungen, die ihre Zukunft betrafen. Was sie sich wünschte, hatte sie ihm in ihrer stillen, zeremoniellen Weise dargelegt, ohne es je in Worten auszusprechen. Sie wollte bei ihm sein, bedingungslos. Er war dem Abgrund des Alleinseins, der sich vor ihm aufgetan hatte, entronnen. Jetzt wollte er, dass sie es gut miteinander hatten, ein gutes Leben führten, wie er und Ingeborg viele Jahre lang ein gutes Leben geführt hatten. Mariko war eine feinsinnige Frau, der an Stil und Lebenskunst lag. Sie würde ihn weiter auf seinem Weg in die japanische Rätselwelt begleiten, in eine der neuen Wirklichkeiten, nach denen er zeitlebens gehungert hatte, und sie war selbst ein Rätsel, ein Kaleidoskop von Rätselfacetten, die er eine nach der anderen erforschen, aber nie ganz auflösen würde. Kindliche Kaiserin, Schreinmädchen, legendäre Herrscherin Jingu Kogo, die seit 100 Jahren lebte. Darüber hinaus war sie eine glänzende Übersetzerin und brachte seiner Arbeit ein waches, ja sogar bewunderndes Interesse entgegen. Nichts sprach dagegen, dass sie sich zusammen ein Glück zimmern konnten. Eine Flamme im Herd schüren, die womöglich nicht lichterloh brennen, sondern still und beständig flackern würde. Etwas anderes wollte er nicht. Er war ausgebrannt, verlangte nach Wärme, nach Glut, nicht mehr nach loderndem Feuer. Unter die Gespenster der alten Behausung konnte er Mariko unmöglich einladen. Für den Übergang mietete er eine Wohnung im Arabella-Park, die sein Onkel ihm vermittelt hatte. Sie war jedoch zu klein, um sie beide zu beherbergen, bot nicht die Räumlichkeiten, in denen Mariko ihre Lust an Gestaltung hätte ausleben können. Ihr gemeinsames Zuhause würden sie erst noch entdecken müssen, und die Suche gestaltete sich schwieriger als erwartet. Einfach und sogar erfreulich war es hingegen, die Ausstattung zusammenzustellen. Zu Michaels Verblüffung machte es ihm Spaß, mit Mariko von einem Innenausstatter zum nächsten zu ziehen und zu erleben, wie sie zielsicher aussuchte, was ihr für ihre künftige gemeinsame Wohnung passend erschien. Weitläufig und repräsentativ sollte es werden, luftig, die Räume in klaren Farben und Formen eingerichtet. Eine neue Bühne, dachte Michael, und folgerichtig bedurfte es eines neuen Kostüms. Ingeborg hatte auf Kleidung nie Wert gelegt. Anfangs hatte Michael das insgeheim bedauert, weil sie eine Frau gewesen war, die über ein natürliches Gespür dafür verfügte, wie man Kleider zu tragen hatte, über eine nicht erlernbare Eleganz. Andererseits hatte auch er selbst höchst selten auf das, was er auf dem Leib trug, einen Gedanken verschwendet. Als er sich einmal auf der Piazza di Spagna eine sündhaft teure Jacke des Modehauses Missoni gekauft hatte, weil ihn die Farbigkeit der Wolle verlockt hatte, hatte ihn hinterher sein Gewissen geplagt. Ingeborg hätte ihm zwar nicht ausdrücklich vorgerechnet, welchen Segen man mit dem Geld für die Jacke in den Hungerregionen Afrikas hätte bewirken können, aber er hatte sie gut genug gekannt, um zu wissen, dass sie daran dachte. In ihren Jahren in Genzano waren sie schließlich beide in den Kleidern herumgelaufen, die ihnen gerade in die Hände fielen. Hatten sich Hemden an Marktständen im Mehrfachpack gekauft, den langen Sommer über an den Füßen Flipflops getragen und sich beim billigsten Barbiere das Haar schneiden lassen.